Guten Morgen, Haus des Herrn. Ketchup oder Mayo? Pizza oder Nudeln? Berge oder Meer? Beides. Ich glaube, wir sind viele nicht entscheidungsfindige Menschen. Wie leicht oder schwer fällt es dir in deinem Leben, Entscheidungen zu treffen? Das ist die Frage, um die es heute Morgen geht. Und ich glaube, jeder von euch ist tagtäglich in der Situation, dass er sich für und gegen etwas entscheiden muss. Dass die Frage ist, egal ob ich ins Restaurant gehe und in die Speisekarte reinschaue und ich eine Entscheidung treffen muss, die einen machen das schneller, die anderen langsamer, oder ob ich mich fragen muss, was ziehe ich heute Morgen an von meinem Kleiderschrank? Den Männern passiert es ja nicht, die haben eine blaue Jeans und weiße T-Shirts, da ist egal. Aber tagtäglich sind wir mit Entscheidungen konfrontiert. Die einen rufen wir uns selbst herbei, die anderen überrollen uns und wir gehen damit mehr oder weniger souverän um. Vor circa 10 Jahren, ein bisschen mehr, bin ich nach Mannheim gezogen. Es lag an einer ziemlich coolen Gemeinde, die ich damals kennengelernt habe. Ich dachte mir, ich kann nicht mehr eine Stunde von meinem neuen Zuhause entfernt wohnen. Ich muss mein Zuhause zu meinem Zuhause machen. Und so bin ich nach Mannheim gezogen, weil ich hier zu HDH kam und hier ganz viele tolle neue Leute kennengelernt habe. Und damals habe ich noch in Eberbach gearbeitet und für mich war eigentlich klar, okay, jetzt Umzug ist sicher, aber das bedeutet auch einen Jobwechsel. Und ich fing an, mich zu bewerben, noch bevor ich das erste Vorstellungsgespräch hatte, hat mich meine Wohnung oder mein WG-Zimmer gefunden. Ja, nicht ich es, sondern es mich. Es kam quasi mit wehenden Fahnen auf mich zu und hat gesagt, nimm mich, habe ich gemacht und habe mich beworben hier in Mannheim. Und ich habe mich auf 3 Stellen beworben, hatte 3 Vorstellungsgespräche, 3-mal Probearbeiten und 3 Zusagen. Und nun stand ich vor der Entscheidung. Was tun? Also manch einer möchte vielleicht sagen, besser geht's doch gar nicht, aber ich stand da und war überfordert. Ich dachte mir, was soll ich mit dieser Situation machen? Ich könnte dahin gehen, dahin gehen und dahin gehen. Aber in meinem Bauch wollte sich einfach keine Entscheidung finden. Ich bin in die Gemeinde gegangen, ich habe darüber gebetet. Also ich war verzweifelt über diese Fülle der Angebote und über diese Fülle der Möglichkeiten. Ich habe für mich beten lassen, oh bitte, Marianne war das damals. Marianne, bitte bet doch für mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll mit meinem Job. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was Gott von mir möchte, welche Stelle ich annehmen soll. Und sie hat gebetet und es kam nichts dabei raus. Ich stand immer noch da und wusste nicht, welchen Job ich annehmen soll. Kennst du das? Dieses innere Ringen über eine Entscheidung, diese Riesenfrage. Ich habe A, B und ich muss mich für eins von beidem entscheiden und ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Und du quälst dich innerlich mit der Herausforderung, eine Wahl zu treffen. Und wenn du das kennst, egal ob im Kleinen oder Großen, möchte ich dir heute Morgen zusagen, weil Jesus kam und sich geleitet vom Heiligen Geist, gehorsam auf Gott ausgerichtet hat und treu bis zum Tod am Kreuz die richtigen und weisen Entscheidungen getroffen hat. Deshalb kannst du heute Morgen auch den Heiligen Geist haben. Deshalb kannst du heute Morgen unter der Leitung des Heiligen Geistes die richtige Entscheidung treffen. Du kannst dich entscheiden und du kannst die richtige Entscheidung treffen, weil der Heilige Geist in dir lebt. Wir befinden uns in der Predigtreihe zwischen den Zeilen Jesus im Alten Testament und schauen uns heute Jesaja 11, 1 bis 5 an. Jesus gab es auch schon im Alten Testament, das wissen vielleicht manche von euch nicht, aber es ist Fakt, über ihn spricht die ganze Bibel, sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament. Und wir können auch im Alten Testament ihn schon finden. Ich finde es genial. Und Jesaja 11, 1 bis 5 steht, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und hier spricht Jesaja über Jesus, über denjenigen, den Zweig, der aus dem Stumpf hervorbrechen wird. Israel ging es zu der Zeit nicht wirklich gut, die wurden von allen möglichen Völkern unterdrückt. Und Jesaja sieht, ja, gerade sind wir wie ein Baum, der gefällt ist, der abgeholzt wurde. Aber ich sag euch, Gott hat es mir gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo aus diesem Stumpf heraus ein neuer Zweig treiben wird. Und er fängt an zu reden über den Nachfahren Davids. Isai war Davids Vater. Und er fängt an, darüber zu reden, was Jesus tun wird, dass er kommen wird, dass er gerecht richten wird, dass er unparteiisch sein wird. Er sieht all das, was die Könige in letzter Zeit getan haben, wie sie ungerecht waren, wie sie die Armen unterdrückt haben, wie die Weisen keine Rechte hatten, und sagt, es wird aus diesem Elend was Gutes hervorbrechen. Es wird ein Retter kommen und der wird seinen Job machen und er wird alles in Ordnung bringen. Und er spricht von Jesus als den König und Herrscher, der die Dinge wieder richten wird. Und es war circa 700 Jahre, bevor dieses kleine Baby in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. In 2 Wochen feiern wir Weihnachten. Das war vor circa 2000 Jahren. 700 Jahre, bevor dieses Ereignis eingebrochen ist, bevor Jesus in diesem Stall geboren wurde, hat Jesaja schon über ihn gesprochen. Jesus, der König der Könige und der Herr aller Herren, geboren als ein Baby. Er wurde in Windeln gewickelt, heißt es. Das klingt sehr romantisch, war es aber, glaube ich, für Maria gar nicht. Die musste das Ganze nämlich auch wieder wegmachen. Und er hat lernen müssen, sich zurechtzufinden in diesem Leben, genauso wie du und ich. Er hatte seine Herausforderungen. Jesus wurde geboren als Mensch und die gleichen Herausforderungen, die du und ich, die wir haben, die hatte er auch. Er musste lernen, seinen Eltern zu gehorchen. Er musste eine Berufswahl treffen. Gut, Vater Zimmermann wird er auch Zimmermann. Aber dann kam er an einen Punkt in seinem Leben, wo er eine krasse Entscheidung treffen musste, nämlich einen Berufswechsel. Stell dir mal vor, du bist Bauarbeiter und machst es schon seit, 10 Jahren. Dein Vater war Bauarbeiter, dein Großvater war Bauarbeiter und du bist jetzt auch Bauarbeiter. Und plötzlich sollst du dir überlegen, ob du Dozent an der Uni wirst. Das ist ein krasser Schritt. Also ich weiß nicht, wie Jesus sich dabei gefühlt hat. Bei ihm war der Wechsel vom Zimmermann zum Rabbi, zum Lehrer, der seine Schüler um sich schart, von dem niemand erwartet hat, dass er jetzt eine gute Leistung bringen wird, sondern er hat einen Berufswechsel durchgeführt. Er ging vom Zimmermann zum Lehrer und musste da eine ganz krasse Entscheidung für sein Leben treffen. Wird er das wirklich tun? Ja, er ist Gott, der Sohn. Er ist Gottes Sohn und er ist Mensch. Und deshalb glaube ich, dass er, obwohl er Gott war, trotzdem noch Entscheidungen verantwortungsvoll treffen musste in seinem Leben. Ich weiß nicht, wie es Jesus ging mit der Ehe. Ob für ihn von Anfang an klar war, dass er ehelos bleiben wird und soll. Und ob für ihn in jeder Situation es ganz problemlos war, sich mit Frauen zu treffen und zu unterhalten. Ich weiß es nicht. Die gleichen Herausforderungen, mit denen du und ich, mit denen wir kämpfen, alltägliche kleine Entscheidungen und ganz große, mit denen war Jesus auch konfrontiert. Und ich weiß nicht, mit welchen Entscheidungen du heute Morgen konfrontiert bist, ob das kleine oder große sind, ob das vielleicht die ganz alltäglichen sind, dass du dir überlegst, okay, wie soll ich meinen Alltag sinnvoll gestalten? Mit wem verbringe ich Zeit? Macht es Sinn, in diese Freundschaft zu investieren? Was soll ich mir anschauen? Womit fülle ich meine Gedanken? Welche Serien wähle ich aus? Sind es die Entscheidungen, die dich treffen? Oder sind es die größeren? Steht gerade eine Veränderung an? Bist du auf einer Jobsuche und fragst dich, in welche Richtung soll ich mich bewerben? Hast du ein Jobangebot oder drei und weißt nicht, für welches du dich entscheiden sollst und bist hin und her gerissen, weil du einfach nicht weißt, durch welche Wahl dein Leben in die richtige Bahn gelenkt wird? Oder bist du gerade damit konfrontiert, dass du nicht weißt, ob du vielleicht umziehen solltest, weil du hier, aus welchen Gründen auch immer, dass ein Ortswechsel ansteht? Bewirbst du dich deutschlandweit oder nur in Mannheim? Die Frage, sollen wir noch ein Kind bekommen? Die Frage, sollen wir ein Kind bekommen? Die Frage, soll ich diesen Mann heiraten? Soll ich diese Frau heiraten? Die Frage, soll ich eine Beziehung zu dieser Person anfangen? Ich habe eine Freundin, die ist vor circa 10 Jahren Christ geworden. Und damals war sie in einer Beziehung mit einem echt tollen Typen. Der sah gut aus. Der stand zu ihr in guten und in schlechten Zeiten. Die waren echt schon eine Weile zusammen. Und sie ist Christ geworden. Und es hat sich so vieles in ihrem Denken verändert, in ihrem Leben. Und sie hat einfach gemerkt, eine Entscheidung ist fällig. Er ist nicht Christ geworden. Er fand es zwar in Ordnung, was sie jetzt für sich hat, aber es hat ihn nicht wirklich bewegt. Es ist nichts passiert, dass er auch zu Jesus umgekehrt wäre. Und sie hat gemerkt, es ist eine Entscheidung fällig. Beides zusammen funktioniert irgendwie nicht, hat sie gemerkt. Und sie musste eine Entscheidung treffen zwischen einem bedingungslosen Leben der Nachfolge in einer Liebesbeziehung mit Jesus oder einem Leben in einer Liebesbeziehung mit diesem tollen Typen. Und sie hat sich an dem Punkt, obwohl sie noch so jung im Glauben auch war, für meines Erachtens die richtige Entscheidung entschieden. Sie hat sich von dem Freund getrennt damals und hat jetzt mehr, als sie jemals durch ihn bekommen hätte. Einen größeren Schatz, der bis in die Ewigkeit hineingeht. Jesus möchte für dich und für mich mehr sein, als jede menschliche Beziehung dir und mir geben kann. Als ich 18 war, stand ich an dem Punkt, dass ich... dass ich eine Beziehung eingehen wollte. Der war aber nicht Christ. Es war mir damals ziemlich egal. Habe ich noch überhaupt kein Problem mit gehabt, dass ich mit einem Nichtchristen oder mit jemandem, der Jesus nicht kennt, eine Beziehung eingehe. In Jesaja 11,2 steht, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Wir hüpfen zu Jesus zurück. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf Jesus ruhte der Geist des Herrn, als er gelebt hat. Er wurde getauft im Jordan und da heißt es, und es kam wie, der Heilige Geist kam wie eine Taube auf ihn herab. Und der Heilige Geist hat ihn auch davor schon geleitet in seinen Entscheidungen. Aber Jesus war erfüllt von dem Heiligen Geist. Und dadurch war Jesus befähigt, diesen Job als König und Herr auszuführen in seinem Leben. Dadurch konnte er weise Entscheidungen treffen, die letztlich dazu führten, dass du und ich heute weise Entscheidungen treffen können. Ich glaube, dass Jesus mit sich gerungen hat, als er im Garten Gethsemane war. Dass es keine einfache Entscheidung war, vor der er stand, sondern er musste wählen, Gottes Plan, mein Tod am Kreuz oder die angenehme Seite bedeutet Menschheit verloren. Und weil Jesus sich richtig entschieden hat, weil er geführt vom Heiligen Geist auch den schweren Weg gegangen ist, deshalb haben wir die Möglichkeit, auch geführt vom Heiligen Geist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Heilige Geist hat Jesus befähigt und der Heilige Geist befähigt dich und mich zu tun, was wir tun sollen. Er befähigt dich und mich, weise Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Wikipedia erklärt Weisheit, und das fand ich ganz gut, wie es das tut, nämlich so. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur und Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Das geschieht häufig unter Vermeidung störender Einflüsse, wie beispielsweise dem eigenen Gefühlszustand oder gesellschaftlichem Gruppenzwang. Ich wiederhole, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Dies geschieht häufig unter Vermeidung störender Einflüsse, wie beispielsweise dem eigenen Gefühlszustand oder gesellschaftlichem Gruppenzwang. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, abgelenkt von dem eigenen Gefühlszustand, nicht mehr fähig, eine kluge Entscheidung zu treffen? Also vielleicht bin ich verwirrter als andere Menschen, aber bei mir kommt es immer wieder vor, dass ich mir so viele Gedanken über eine Entscheidung mache und sich dann schon so viele Gefühle angesammelt haben, mal in die eine und mal in die andere Richtung, dass ich total konfus bin und gar nicht mehr identifizieren kann, was jetzt die schlüssige und sinnvolle Handlungsweise wäre. Als ich mich damals mit 18 für meinen nichtgläubigen Freund entschieden habe, da habe ich mich von Gefühlen ablenken lassen. Nämlich dem Gefühl, oh, ich brauche jetzt eine Beziehung und dem Gefühl, ich bin schon so alt, vielleicht finde ich gar keinen Partner mehr. Die Zeit rennt mir davon. Und dem Gefühl, ach, wie toll ist es, wenn man endlich mal jemanden hat, der einen auch mag. Das war nicht die objektive Herangehensweise an einen Entschluss. Das war nicht die Identifikation der sinnvollsten Handlungsweise. Okay, auf Jesus war der Heilige Geist. Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, ja, habe ich. Ich liebe Jesus. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Er ist mein Herr und mein größter Schatz. Und der Heilige Geist lebt in mir. Ich spüre ihn mal mehr und mal weniger, aber ich weiß, er ist da. Er hat mir überhaupt erst die Fähigkeit gegeben, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber weißt du was? Entscheiden kann ich mich immer noch nicht. Was ist, wenn du Christ bist und der Heilige Geist lebt in dir und du stehst immer noch vor dem Problem, dass du dich nicht entscheiden kannst. Und ich glaube, das geht einigen von uns heute hier so. Wir haben die Grundvoraussetzung, nämlich dass der Heilige Geist in uns lebt. Und wir sehen es im Leben von Jesus, dass er seinen Job wunderbar tun kann. Aber irgendwie sehen wir die Erfolge nicht immer in unserem Leben. Und ich habe mich gefragt, wie wirkt denn der Heilige Geist überhaupt in uns, dass wir dann diese weisen Entscheidungen treffen können? Und ich glaube, der Schlüssel ist die Furcht Gottes, die wir auch finden in dieser Jesaja-Stelle. Jesus ist erfüllt von dem Geist Gottes und er ist unter anderem der Geist der Weisheit und auch der Geist der Furcht des Herrn. Und damit du dir vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst, was ich unter Furcht des Herrn verstehe oder was man unter Furcht des Herrn versteht, auch wenn es nicht die allumfassendste Erklärung ist, möchte ich euch ein Stückchen aus den Narnia-Chroniken vorlesen. Übrigens auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, kommt zwar leider nicht von HDH, da haben wir noch nicht gelebt als Gemeinde, als das geschrieben wurde, aber ist echt genial, die Chroniken von Narnia. Für Erwachsene und Kinder. Wir befinden uns an einem Punkt, also es gibt Narnia, das ist eine andere Welt. Dort lebt Aslan, der König, der Sohn des großen Weisen hinter dem Meer. Und Aslan ist das Symbol, symbolisiert Jesus. Und Jill und Eustachius, also die haben auch tolle Namen in dem Buch, die sind gerade auf wundersame Weise in Narnia gelandet, auf einem hohen Berg. Und Eustachius ist auf ganz blöde Art und Weise gerade wieder verschwunden. Und Jill, die das erste Mal in Narnia ist und jetzt gar nicht weiß, was hier überhaupt los ist so richtig, heult sich die Augen aus dem Kopf raus, weil sie verzweifelt ist. Und nachdem sie da so eine Weile saß und geheult hat, kommt sie wieder zur Besinnung und kommt wieder ein bisschen runter und merkt, boah, ich habe so einen trockenen Mund. Ich habe Durst, ich muss unbedingt was trinken. Und im gleichen Moment hört sie ein Plätschern und folgt diesem Plätschern und geht dahin, sieht den Bach und im gleichen Moment sieht sie den Löwen, der vor dem Bach liegt, das große Tier. Und der Löwe spricht, das erschreckt sie auch, denn in Narnia können die Tiere reden. Und der Löwe sagt, bist du nicht durstig? Ich sterbe vor Durst, sagte Jill. Dann trink, antwortete der Löwe. Würde es dir etwas ausmachen, so lange wegzugehen? Fragte Jill. Der Löwe beantwortete dies lediglich mit einem Blick und einem sehr tiefen Brummen. Und als Jill seinen regungslosen Körper anschaute, wurde ihr klar, dass sie genauso gut den ganzen Berg hätte bitten können, zu ihrer Bequemlichkeit beiseite zu rücken. Das köstliche Plätschern des Baches trieb sie fast zum Wahnsinn. Versprichst du mir, nichts zu tun? Fragte Jill. Ich verspreche nichts, entgegnete der Löwe. Jill war inzwischen so durstig, dass sie einen Schritt näher gekommen war, ohne es zu merken. Frisst du Mädchen? Fragte sie. Ich habe Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, Könige und Kaiser, Städte und Länder verschlungen, sagte der Löwe. Er sagte das nicht so, als wolle er damit angeben. Und auch nicht so, als täte es ihm leid oder als sei er ärgerlich. Er sagte es nur einfach so. Ich traue mich nicht. Dann wirst du verdursten, sagte der Löwe. Oh je, Jill kam noch einen Schritt näher. Dann muss ich mich wohl auf den Weg machen und einen anderen Bach suchen. Es gibt keinen anderen Bach, sagte der Löwe. Jill kam nicht auf den Gedanken, die Worte des Löwen anzuzweifeln. Keiner tat das, der sein ernstes Gesicht jemals gesehen hatte. Und so fasste sie plötzlich einen Entschluss. Es war das Schlimmste, was sie jemals hatte tun müssen, aber sie trat vor zum Bach, kniete sich nieder und begann mit der Hand Wasser zu schöpfen. Es war das kälteste und erfrischendste Wasser, das sie je gekostet hatte. Man brauchte nicht viel davon zu trinken, denn es löschte sofort den Durst. Vor dem Trinken hatte sie vorgehabt, sofort wegzurennen, sobald sie getrunken hatte. Jetzt wurde ihr klar, dass dies sicher das Gefährlichste war, was sie tun konnte. Sie stand auf und blieb stehen. Jill begegnet Aslan, dem großen Löwen. Und interessant, finde ich, ist, wie Jill mit diesem Löwen und mit dieser Begegnung umgeht. Sie kommt nicht auf die Idee, leichtfertig mit dem Löwen umzugehen, als ob das eine Katze wäre, der man sich nähern kann und das Schlimmste, was passiert, ist ein kleiner Kratzer an der Hand. Ihr ist sehr wohl bewusst, wow, das ist ein Löwe. Vielleicht ist sie fasziniert von ihm, weil er so ehrfurchtgebietend aussieht, weil er so groß ist, weil es so ein Wunder ist, so ein Tier aus der Nähe zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht war der ein oder andere schon mal auf Safari und hat so einen Löwen in freier Wildbahn gesehen und hat gestaunt, dass es solche Tiere gibt und dass man, ja, und auch Respekt gehabt, ihm so nah zu kommen, war vielleicht froh, in diesem sicheren Wagen drin zu sein. Für Jill war auch ganz klar, wow, hier ist eine ernste Situation. Ich begegne hier jemandem. Da kann ich nicht einfach unachtsam sein. Den kann ich nicht ignorieren. Vor dem bin ich nicht leichtfertig. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie begegnest du Gott? Bist du dir seiner Größe und Majestät bewusst? Stehst du staunend vor ihm, so wie du vielleicht staunst über ein Naturphänomen, ein Gewitter, das draußen ist, wenn du in der sicheren Höhle bist und bist beeindruckt von dem, was da passiert? Ist dir bewusst, dass du mit einem mächtigen Herrscher in Kontakt kommst? ist dir seine Größe und Majestät genauso bewusst wie seine Gnade und Liebe. Beides ist da. Und ich glaube, ein Grund, warum wir in unserem Leben immer wieder die falschen Entscheidungen treffen oder uns schwer tun, überhaupt Entscheidungen zu treffen, ist, dass es uns an der richtigen Sicht auf Gott fehlt, dass es uns an Gottesfurcht fehlt. Und ich sage die richtige Sicht auf Gott deshalb, weil wenn ich erkenne, wer Gott ist, dann bleibt mir gar nichts anderes mehr übrig, als zu staunen. So wie Jill zu diesem Löwen kam und sie keine Halluzination hatte von einem niedlichen Kätzchen, das sie jetzt streicheln kann. So kommen wir vor Gott und sollen uns danach ausstrecken, ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Und dann haben solche Trugbilder keinen Raum mehr in unseren Gedanken. In Hosea 4 steht, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und in Psalm 111, 10 steht, Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Also wenn du in deinem Leben gute Entscheidungen treffen möchtest und richtige Entscheidungen treffen möchtest, weise Entscheidungen, Entscheidungen, die nachhaltig und sinnvoll sind, dann nimm Gott ernst in deinem Leben. Gib ihm nicht die Nebenrolle, sondern die Hauptrolle. Vor ein paar Wochen haben wir Soli Deo Gloria gehört. Wir leben, um Gott zu ehren. Das ist unsere Lebensaufgabe. Nimm deine Lebensaufgabe wahr. Betrachte Gott nicht nur als den Kuschelvater, der immer lieb ist und für alles Gnade hat. Gott ist immer lieb, er ist voller Liebe und er hat Gnade im Überfluss. Aber schau nicht nur auf einen kleinen Teil von Gott. Jill darf nicht nur auf das weiche Fell schauen, oh weich, möchte ich streicheln, sondern sie muss auch erkennen, dass dieser Löwe Zähne hat, mit denen er reißen kann. Gott ist voller Liebe und er ist vollkommen gerecht. Gott ist der Erbarmer und er ist der Richter. Gott ist der, der rettet und Gott ist der, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Darfst du nachlesen in Matthäus 10, 28. Und interessant ist vielleicht, ich glaube, dass wenn wir Gott den Raum geben, der zu sein, der er ist in unserem Leben, wenn wir ihn als den anerkennen, der er ist, als den großen, majestätischen, gnädigen Gott, das widerspricht sich nicht, dann werden vielleicht die Entscheidungen erstmal gar nicht weniger, sondern dann kommen vielleicht neue Entscheidungen dazu. Denn als du noch Gott, den Kuschelgott, hattest, hatte der vielleicht überhaupt gar kein Problem damit, welche Serien du dir tagtäglich anschaust. Und als du noch Gott, den Kuschelgott, hattest, hatte der vielleicht auch noch gar kein Problem damit, dass du dir vielleicht 5 Minuten am Tag Zeit für ihn nimmst, aber den Rest des Tages, 23 Stunden und 55 Minuten, dich mit allem Möglichen zustopfst, was nicht in seinem Interesse ist. Wenn du Gottesfurcht hast, wenn du anfängst, den Herrn zu fürchten, Gott ernst zu nehmen, dann werden vielleicht neue Fragen aufkommen, über die du dir den Kopf zerbrechen kannst und darfst, bei denen er dir aber auch hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Also Gottesfurcht ist nichts, was wir sagen, jetzt steht eine Entscheidung an, also steht jetzt auch mal wieder Gottesfurcht an. Es ist kein saisonales Obst oder Gemüse, dass du sagst, im Frühjahr gibt es Spargel, dann nehme ich Spargel und im Herbst, da gibt es die Kastanien, werden Kastanien gegessen und wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann brauche ich Gottesfurcht. So funktioniert es nicht, sondern Gottesfurcht, da geht es um eine Lebenseinstellung. Wenn in der Bibel von Gottesfurcht gesprochen wird, dann wird auch einfach gemeint, es geht darum, ein frommes Leben zu leben. Ein Leben, das in dem Bewusstsein geschieht, wer Gott ist und was er möchte. Alltäglich darin zu leben, in dem Wissen, dass es einen Gott gibt und vor dem ich lebe. Und wenn ich ehrlich bin, und vielleicht auch, wenn du ehrlich bist, geht es dir vielleicht wie mir, dass wir manchmal Gott eher behandeln wie so ein Orakel. Ich muss eine Entscheidung treffen, oh, es ist mal wieder soweit, das Leben läuft mal wieder so, dass Entscheidungen auf mich zurollen. Also komme ich zu Gott und ich lege ihm mein Vlies hin, ich stelle meine Frage, rechts oder links, A, B, X, Y. Und dann soll Gott mir am besten so eindeutig wie möglich, vielleicht mit einer großen Schrift über dem Kopf von Anderle oder irgendjemand anderem, sagen, wo es jetzt lang geht. Ich habe eine Entscheidung zu treffen, ich komme zu Gott und ich erwarte, dass er jetzt spricht. Und eigentlich müsste er ja auch stolz auf mich sein, weil ich nicht alleine versuche, meine Entscheidungen zu treffen, sondern zu ihm komme. Aber Gott hat gar kein Interesse daran, dein Orakel zu sein. Denn Gott ist ein Beziehungsgott. Bei ihm funktioniert alles über die persönliche Beziehung. Er will gar nicht, dass du vor dich hin wurstelst, bis es wieder zu einer Entscheidung kommt und du dann zu ihm kommst, um zu fragen, was los ist. Natürlich, er findet es besser, als wenn du gar nicht zu ihm kämst. Also natürlich möchte er, dass du zu ihm kommst. Aber viel mehr ist er interessiert daran, eine Beziehung zu dir zu haben, als dein persönliches Orakel zu sein. Genauso wie das in einer Partnerschaft, in der Ehe, doch irgendwann sich einstellen sollte, dass man so gewisse Vorlieben des Partners einfach kennt. Dass man weiß, ah, das findet er gut und das lassen wir lieber, das findet er nicht so gut. Dass man nicht bei allem und jeder Situation wieder neu ankommt und fragt, das oder das, sondern das macht doch eine Beziehung aus. Dass man voneinander weiß, was der andere mag und was dem anderen gefällt. Und so möchte Gott auch mit dir in einer Beziehung stehen. Oder wie ist es mit den Weihnachtsgeschenken? Also ich finde es schon toll, wenn ich einen Wunschzettel schreibe und dann die Dinge bekomme, die ich mir gewünscht habe. Aber noch viel cooler finde ich, wenn ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht habe, was ich denn gerne hätte. Und irgendjemand, der mich richtig gut kennt, hat was ausgesucht für mich, das mich so richtig wegflasht. Wo ich mir denke, bis jetzt hatte ich den Wunsch nicht, ey, aber es ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Das sagen Silas und Gidi immer, wenn man ihnen was schenkt. Das habe ich mir schon immer gewünscht, mein ganzes liebes, langes Leben lang. Und wie cool ist das, wenn du jemanden so gut kennst, dass du nicht mehr sagen musst, hey, wie denkst du denn jetzt darüber, was willst du denn? Sondern dass du weißt, oh, das würde ihr jetzt richtig gut gefallen. Und in diese Beziehung möchte Gott mit dir eintreten. Er möchte dich so gut kennen, das tut er schon, und er möchte, dass du ihn so gut kennst, dass du weißt, was ihm gefällt, dass du gar nicht mehr jedes Mal drüber nachdenken musst, Sex vor der Ehe ist jetzt gut oder schlecht, oder jemanden anderen eine Knarre an den Kopf halten, muss ich jetzt mal drüber beten, vielleicht sagt er da ja oder nein. Nein, Gott möchte in eine Beziehung zu dir treten, wo du weißt, dass es vielleicht keine gute Idee ist, jemandem anderen eine Knarre an den Kopf zu halten. Und in diese Beziehung möchte er mit dir treten, damit du auch viel leichter durch dein Leben gehen kannst. Wie schrecklich ist es, immer ein Orakel bei sich haben zu müssen oder Würfel, mit denen du dann deine Entscheidungen einpendelst. Gott möchte, dass du ihn so gut kennst, dass du Sicherheit bekommst in deinen Entscheidungen. Und das passiert dadurch, dass der Heilige Geist in dir lebt. Er ist dein Ratgeber in dir drin. Also, der Heilige Geist führt uns in Gottesfurcht hinein. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist, mit einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung und eigentlich gehofft hast, du hast dir so gedacht, ja, Predigtthema, genau richtig, das brauche ich. Gott wird heute Morgen zu mir sprechen und am Ende des Gottesdienstes, spätestens heute Mittag, werde ich wissen, ob rechts oder links, dann sage ich dir, vielleicht, ja, also Gott kann das schon machen, aber vielleicht auch nicht, weil weise Entscheidungen zu treffen, das braucht einen Prozess, in dem wir in einer Beziehung mit Jesus leben. Und vielleicht bekommst du heute nicht die Antwort auf deine Frage, dass du dir innerlich total sicher bist und weißt, ja, ich weiß, was Gott gefällt und wohin er mich, wo er mich haben möchte. Aber vielleicht fängst du heute damit an, ihn noch besser kennenzulernen, mit ihm noch intensiver in Beziehung zu treten. Ich sage ja gar nicht, dass wir alle überhaupt nicht mit Gott in Beziehung leben und dass wir alles falsch machen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn wir weise Entscheidungen treffen wollen, dass wir dann in diesen Prozess hineingehen, dass wir ihn besser kennenlernen und uns die Dinge dann auch leichter fallen werden. Und trotzdem kommen wir immer noch. Ich glaube, noch am Ende unseres Lebens werden wir an Punkte kommen und an Wahlmöglichkeiten, wo wir einfach nicht wissen, was jetzt richtig und was falsch ist. Wo wir, obwohl wir Gott gut kennen, einfach nicht wissen, manche Dinge sind einfach nicht so klar. Manches steht auch nicht in der Bibel. Dass ich niemanden umbringen soll, das ist ziemlich eindeutig. Das geht mehrfach aus dem Wort Gottes auch heraus. Aber manche Dinge sind einfach nicht so klar, wo ich hinziehen soll, mit wem ich Zeit verbringen soll. Und auch diese Sachen werden uns immer wieder begegnen. Und auch hier wird Gott nicht immer A und B sagen, auch wenn du mit ihm in einer engen Beziehung lebst. Und hier möchte ich dir Mut machen. Fürchte nicht die Entscheidung, vor der du stehst, sondern leb in Gottes Furcht. Oft war ich schon so gehemmt, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil ich so viel Angst hatte, die Entscheidung, die ich treffe, könnte dann letztlich die falsche sein. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn Entscheidungen treffen deine Schwäche ist, wenn du besonders darin irgendwie aus irgendeinem Grund besonders schlecht bist, dann verdamm dich nicht dafür, sondern lerne auch deine Schwächen zu akzeptieren. Die letzten Wochen führt Gott mich durch einen Prozess, wo ich irgendwie immer wieder mit meinen Schwächen konfrontiert werde. Das ist nicht schön, aber ich lerne darin zu akzeptieren, dass ich Schwächen habe und ich lerne darin, Gott zu vertrauen, dass er trotz meiner Schwächen mein Leben in der Hand hat und mein Leben führt. Es macht mich extrem abhängig von ihm, wenn ich die Dinge nicht im Griff habe. Und es macht dich extrem abhängig von ihm, wenn er dir nicht die Paradeantwort gibt, in welche Richtung es jetzt geht, denn dann musst du vertrauen auf ihn. Vertrau ihm, dass er dein Leben leitet. Durch die guten Entscheidungen, zu denen er dich durch seinen Geist geleitet hat, wo du ihm Raum gegeben hast, wo du ihn schon kennengelernt hast, wo du weißt, ja Gott, das gefällt dir, so möchte ich mich entscheiden. Und auch durch deine ganz bescheuerten Entscheidungen, wo du vielleicht denkst, was habe ich denn da gemacht? Das war so blöd im Nachhinein. Hätte ich das mal vorher besser gewusst? Auch durch diese Entscheidungen wird Gott dein Leben leiten. Du brauchst keine Angst vor Entscheidungen haben. Das war ein Moment, wie mein Lied Du umgibst mich entstanden ist. Ich stand vor einer Entscheidung und vor einer Wahl. Und ich habe begriffen, du umgibst mich, du hältst mich sicher in deiner Hand, du führst mich und lenkst mich sicher auf deiner Bahn. In keiner Minute, in keiner Sekunde lässt du mich aus den Augen, in keiner Minute, in keiner Sekunde verlierst du mich aus dem Blick. Gott verliert dich nicht aus dem Blick und dein Schicksal, deine Zukunft ist nicht abhängig von deinen richtigen oder falschen Entscheidungen, sondern von Gott, der dein Leben lenkt. Und deshalb kannst du ruhig sein, selbst wenn du nicht die richtige Antwort kennst. Du kannst vertrauen, dass er dich auch in deiner Unsicherheit lenkt. Er ist souverän. Gott ist nicht unsicher, wenn du unsicher bist, sondern er weiß, wie er dich zu lenken hat, selbst wenn es sich für dich anfühlt, wie über dünnes Eis gehen. Gott ist Herr über deiner Situation und er kann dich lenken. Vertrau ihm in allem, was du tust, in allen deinen Entscheidungen. Er lebt in dir durch seinen Geist. Und das ist der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gib diesem Geist Raum in deinem Leben. Wenn du in Zukunft lernen möchtest, weise Entscheidungen zu treffen, dann setz dich heute Mittag hin und verbring Zeit mit Gott und sag: Heiliger Geist, ich lade dich ein. Du bist mein Ratgeber. Du bist derjenige, der mir Weisheit gibt. Du bist derjenige, der meine Entscheidungen lenkt. Ich möchte dich besser kennenlernen. Verbring Zeit mit Gott und find heraus, was ihm gefällt. Auf der Seite Desiring God habe ich was gefunden, eine Hilfe, die John Piper hat, um Entscheidungen zu treffen. Und er hat es so für sich geschrieben, was er tut, und ich möchte uns das heute Morgen als Appell zusprechen oder als Möglichkeit, wie du mit Entscheidungen umgehen kannst und sie anpacken kannst. Bete, meditiere, hoffe. Bete, dass Gott sich durch dich und deine Entscheidungen verherrlicht. Soli Deo Gloria. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann geh ins Gebet und bitte Gott als allererstes nicht um die Antwort, sondern darum, dass er sich selbst groß macht durch deine Entscheidung. Das lenkt deinen Blick weg von dir und hin zu ihm. Meditiere über Gottes Wort Tag und Nacht. Wir müssen Gottes Wort kennen, wir müssen ihn kennenlernen. Das passiert zum einen durch Zeiten im Gebet, das passiert aber auch durch Zeiten, wo ich Bibel lese, weil Gott sich in seinem Wort offenbart hat. Wenn du wissen möchtest, was Gott gut und schlecht findet, was ihn begeistert und was er nicht so mag, dann ist der beste Weg, dies zu tun, indem du betend Bibel liest, indem du dir die Stellen merkst und indem du darüber meditierst. Was für eine geniale Möglichkeit. Du kannst dir heute einen Vers mitnehmen und den mit nach Hause nehmen, auswendig lernen. Und ich fordere dich heraus, lerne nicht nur auswendig, wie wir das früher bei den Schulgedichten und Liedern gemacht haben, sondern denk auch drüber nach, was bedeutet das denn, was ich gerade sage. Und dann wiederhol diesen Vers Tag für Tag, immer wieder auch über den Tag hinweg und lass ihn deinen Alltag verändern. Meditiere über Gottes Wort Tag und Nacht mit dem Verlangen, dass sein Denken dein Denken durchdringt. Dass sein Denken dein Denken durchdringt. Und richte deine Hoffnung ganz bewusst auf sein Versprechen, dass dir alles zum Besten dienen wird. So dass dein Verstand und dein Herz in seiner Barmherzigkeit ruhen. Selbst wenn du noch nicht die weiseste Entscheidung triffst, wird dir doch alles zum Besten dienen. Auch die dummen Entscheidungen, die du triffst. Hoffe und vertraue. Bete, meditiere, hoffe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, wie es Jesaja angekündigt hat. Danke, dass du als König und als Herr kamst. Danke, dass du als Kind kamst, dich uns gleich gemacht hast. Danke, dass du dich vom Heiligen Geist hast leiten lassen, dass du dich auf diese Beziehung eingelassen hast. Danke, dass du dein Denken hast erneuern lassen und immer mehr durchdringen lassen mit dem Willen des Vaters, dass du dich damit beschäftigt hast Tag und Nacht, dass du sein Wort gelesen und meditiert hast. Danke, Jesus, dass du treu warst bis zum Tod am Kreuz, dass du auch fürs Kreuz die Entscheidung selbst getroffen hast. Danke, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, dass er auf uns ruhen kann. Heiliger Geist, danke, dass du in uns wohnst, dass du uns die Augen geöffnet hast für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dass du uns jetzt leitest und führst und wir wollen dir Raum geben in unserem Leben für die kleinen und die großen Entscheidungen, Gott. Und wir bitten dich, gib du uns ein klareres Bild von dir, sodass wir dich anerkennen als der du bist und in Ehrfurcht vor dich treten. Und veränder du so unser Denken, dass wir erkennen, was dir gefällt. Dass wir uns auch davor hüten, Dinge zu tun, die dir nicht gefallen, weil wir dich kennen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier drin, für große und kleine Entscheidungen, dass du uns führst und lenkst, dass dort, wo wir über Dinge noch gar nicht nachdenken, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, ob das wirklich das richtige Verhalten ist, das wir haben. Und dass dort, wo wir schon mitten in der Entscheidung drinstecken, weil sie uns überrollt hat, hilfst du uns vertrauensvoll, Entscheidungen zu treffen. Manchmal in dem Wissen, dass das jetzt der richtige Weg ist und manchmal einfach in dem Vertrauen, dass du unser Leben in der Hand hältst.